Burkhard?
Silence! Oh. Listen! Écoutez!
Écoutez!
Boris, nothing is lost. 1-0 is nothing.
So.
Jogo Bonito. Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Huber.
Nothing is lost. 1-0 is nothing.
Ich weiß gar nicht, wo ich meine Sinne jetzt zuerst drauf richten muss, Sven. Es ist so, es strömt auf mich ein und ich weiß noch nicht genau, wie ich jetzt anfange. Es ist so viel. Also ihr müsst euch vorstellen, wir sind nicht bei mir in der Küche, sondern wir sind in Svens sehr vollem Büro. Ich sitze wieder mal am Katzentisch, aber zum ersten Mal, seitdem wir das auch mal hier machen, fühle ich mich halbwegs willkommen. Es gab Käsehäppchen, Cracker und
das
Weintrauben.
Restanten aus der Snackbox vom Blockbuster-Abend von gestern Abend. Mein Sohn Lasse hat mich so diese Knabbermix-Sachen gekauft. Das war das, was übrig blieb. Genau. Ich sag, für den Burkhard reicht's.
Das sind diese 8 Fächer und einfach bleibt immer voll. Ne?
Aber ich hab's in 9 Schalen serviert und man denkt, boah, hat der Sven sich echt Gedanken gemacht.
Alter, ne? Weine 9 Schläuchen, schön.
Und ich habe eine Brille. Mhm. Ich habe jetzt diesen Bernd Neuendorf-Moment. Ne? Wenn ich dich sehen will, mache ich die Brille hoch auf meine Glatze.
Ja.
Ich meine, jetzt ist ja bald Europameisterschaft. Mhm. Würdest du, wenn du den Bernd Neuendorf beraten würdest, aber du bist ja nicht der, glaube ich, Kommunikationsdirektor beim DFB,
Nein,
oder?
Bin ich nicht.
Bist du nicht, ne?
Nein, will ich auch nicht werden.
Nein, würdest du dem sagen, Bernd, du machst das ja alles super, kannst auch gut reden halten. Und
Nein, kann er nicht. Das ist ja Quatsch.
Wie auch immer. Aber würdest du ihm sagen, schieb dann bei Pressekonferenz einfach die Brille hoch und halt dann deine Vorträge?
Sven, ganz ehrlich, diese Frage ist ja eine rhetorische Frage, die ich ganz klar beantworte mit einem wahrscheinlich nicht. Auf der anderen Seite, ich habe dir ja schon mal gesagt, I have a dream. Und wenn ich irgendwann mal in meinem letzten Arbeitstag, und der ist immer noch im Amt als DFB-Präsident, dann werde ich mit einem schwarzen Filzstift zu ihm hingehen und werde da, wo die Brille auf seiner Stirn sitzt, da werde ich Augen drauf malen auf die Stirn. Und darunter das Gesicht. Das ist so ein Doppelgesicht dann.
Hast du echt diesen Traum?
Ja, habe ich. Burkhard, das ist eine ganz große Versuchung. So wie andere Menschen, wenn die so irgendwie auf dem Fernsehturm stehen oder auf dem Aufsichtsturm, dass sie dann so Fallsucht haben, ne? Dass man so
das
mal
hast
springen
du,
möchte.
Bei der Pressekonferenz mal aufstehst.
Ja, ich möchte gerne mit einem schwarzen Edding auf die Stirn Gesicht malen. Ja.
Eröffnungspressekonferenz, der DFB-Präsident ist da und Burkhard hat diesen Michael Douglas-Moment, Falling Down, du kennst den Film, wo du nach vorne rennst und mit dem Edding da die Brille oben auf die Stirn malst.
Nein, die Brille sitzt oben auf der Stirn und ich male das Gesicht dazu, damit die Brille einfach ein Zuhause findet, ein optisches.
Aber du weißt schon, dass das ziemlich krank ist, Burkhard.
Ja, aber wir sind ja hier unter uns.
Ich kann das aber auch nicht abrechnen hier. Leute, wir reden, Rudi Gutendorf, by the way, wenn er DFB-Präsident wäre, obwohl er Brillenträger war, ich glaube, er würde es nicht machen.
Die Brille so hochzuschieben? Mhm. Nein, auf keinen Fall. Also Rudi war ja allen Dingen sehr weit voraus.
Allen Dingen. Übrigens, sein Motto war, ich glaube, das galt auch nicht unbedingt nur für den Fußball.
Ich bin nicht rastlos. Ich bin, möchte fast sagen, verrückt danach, Neues zu erleben, kennenzulernen. Der Wechsel fasziniert mich.
Ja. Haben wir nicht auch interessante Mails bekommen mit Hinweisen, dass...
Dass es wahrscheinlich mehr als einen leiblichen Nachkommen gibt.
Haben wir, Rudi so können wir es doch sagen.
Es gibt einen offiziellen, aber er hat, glaube ich, noch diverse Anfragen klären müssen zur Vaterschaft oder Nicht-Vaterschaft.
Ja, wir sind alle irgendwie vom Stamme Gutendorf. Unser Thema, Rudi Gutendorf, die ganze Welt ist ein Gutendorf.
Gutendorf.
Was, irgendwie passt es doch auch.
Ja.
Wir waren in Stuttgart bei der letzten Folge.
Ja, die haben wir noch nicht ganz auserzählt. Das war Ende der 60er Jahre, war man VfB Stuttgart, nachdem er in Meidrich...
Durfte ich das jetzt eben nicht sagen? Meidrich mit dem Stamme, ist das irgendwie kulturelle Aneignung und komisch?
Ist mir doch scheißegal, was das...
Überhaupt nicht.
Nein.
Blödsinn. Das kann man doch sagen.
Ja,
er war doch eben so...
Naja, ich war halt überrascht. Du hast mich überrascht, Sven, nach all den Jahren. Das ist doch schön.
Ich habe heute nix eigentlich, was ich hier erzählen kann. Deswegen muss ich irgendwie alles irgendwo herholen.
Ja,
aber
erzähl mir was
Neues. Ja, genau.
Also, der war ja in Stuttgart und beim VfB Stuttgart hatte man ja wirklich hochfliegende Träume Ende der 60er Jahre und dann spielten die aber nicht so, wie der Rudi das wollte und verloren vor allen Dingen. Das wollten die Leute auch nicht so und dann hat er gleich zum Anfang viel Gegenwind gekriegt, auch von der Presse. Und Er hatte ja immer mit diesem Vorurteil zu kämpfen, dass er nur defensiv Fußball spielen lässt. Also diese Riegeltaktik, so erfolgreich die beim Meidericher SV auch gewesen ist, die war ja nicht sonderlich populär, weil das ja nicht so viel mit hochattraktivem Fußball zu tun hatte. Und der VfB Stuttgart sollte nun auch so spielen und verlor halt relativ häufig. Und dann haben die Leute in Stuttgart den VfB schon relativ früh bei Heimspielen ausgepfiffen, wenn es überhaupt nicht gelaufen ist. Und Rudi hat dann auf einer Pressekonferenz richtig knallen lassen und hat die Leute auf der Haupttribüne dafür verantwortlich gemacht, dass seine Spieler zunehmend verunsichert waren und hat gesagt, und das alles kommt nur deshalb zustande, weil die Presse so schlecht über uns schreibt und da Stimmung gemacht hat und hat sich also mit allen angelegt und hat diesen Fight dann auch nicht gewonnen.
Ja, also ich meine, dieses Ablenken von eigentlichen Problemen ist ja, das ist ein Muster, das folgt ja bis in die heutige Zeit.
Jetzt schiebst du die Brille wieder hoch.
Ja, weil ich jetzt wieder auf dich gucken muss und dann wieder auf meine Texte. Ich habe nämlich geguckt, nämlich seine Ute, ich muss ja wieder die Namen so ein bisschen in den Arbeitsspeicher ziehen. Mhm. Ute war ja seine erste und zweite Frau, ehe dann irgendwann mal Marika kam. Die hat er in Stuttgart kennengelernt und dann ging es für Rudi aber, nachdem er da noch ein bisschen mit ihr blieb, in ein Land, das fußballerisch noch nicht wirklich erschlossen war. Rudi zog aus in die Welt. Er war ja schon mal in Tunesien gewesen. Er war in der Schweiz. Aber jetzt ging es in die
USA.
USA?
Die USA waren Ende der 60er Jahre noch wirklich fußballerisch totales Entwicklungsland, also fast ein weißer Fleck auf der Fußballlandkarte. Und er wurde also angeworben und sollte in St. Louis als Manager arbeiten und gleichzeitig auch als Generaldirektor dieses amerikanischen Ligaverbandes. Es war eine wilde Liga und er hat, glaube ich, ein Schweinegeld verdient in diesen paar Jahren, die er da gewesen ist. Und er kam, wie gesagt, in die USA und da gab es halt nicht viel Fußball, es gab keine Fußballbegeisterung und die Kollegen, ich weiß gar nicht von welcher Redaktion, sind auf jeden Fall rüber von der ARD und haben das mal versucht rauszufinden, warum das eigentlich so ist, dass der Fußball da nicht Fuß fassen kann.
Man kann die Amerikaner verstehen, wenn man das Fluidum eines Baseballmatches vergleicht mit den drittklassigen Darbietungen der meisten Soccermannschaften. Auch in Europa würden solche Spiele keinen Hund hinter dem Ofen hervorlocken können.
Ja, Baseball war übrigens und ist in St. Louis die absolute unumstößliche Nummer 1, auch wenn es, du bist der Eishockeyvogel, die St. Louis Blues da gibt, aber die Cardinals sind dann das noch größere Team.
Die haben, glaube ich, einmal einen Stanley Cup gewonnen und sonst gar nicht.
Ne? Ja, trotzdem sind in Amerika schon eine Nummer. Ne?
Ja.
Das waren die St. Louis Stars, so hießen sie früher, mittlerweile heißen sie St. Louis City und werden von Lutz Pfannenstiel gemanagt. Da ist auch der Roman Birki hingegangen, alle möglichen Spieler und der hat mir was Interessantes erzählt. Ich glaube, ich habe es an anderer Stelle hier schon mal erzählt. Ich habe mich da mit ihm mal getroffen, weil ich sehr gute Drähte nach St. Louis habe. Ey, da ist richtig Kohle drin. Also wenn da hängt ein riesen Autoverleiher hinter St. Louis City, die hauen da richtig Geld rein. Und da, also er sagt, vergleichbar mit Düsseldorf ist das überhaupt nicht. Das ist viel, viel, viel mehr. Und in Düsseldorf hat ja der Lutz Pfannenstiel in Deutschland ja gearbeitet. Die auch bauen so da richtig was auf. Kompletter Weltenbummler. Und das war wohl dann damals genauso. Da wollte man das mit dem Soccer machen. Aber das mit den Regeln, es war nicht so kompatibel mit den amerikanischen See- und Sportgewohnheiten.
Unterhaltungsgewohnheiten. Ne? Fußball ist eben nicht Basketball oder Baseball. Es passiert halt manchmal halt nicht viel. Und es gab auch Bosse in diesem US-amerikanischen Ligabetrieb, die haben gesagt, 0-0 is nothing. It's like dancing with your sister.
Nein, ehrlich? Ach,
Nil is nothing, it's like dancing with your sister.
Ja, und auch das Punktesystem. Also in Italien heiß umkämpft. Und wenn das Königsergebnis in Italien war das 1-0, das ist aber für Amerikaner das allerletzte. Mhm. Ja? Und da hat Rudi Gutendorf erzählt, Mensch, selbst wenn man verliert, kann man Punkte holen wie bei einem Unentschieden. Das ist ein bisschen kompliziert, hört euch mal rein.
Das können Sie an den Ergebnissen sehen. Es werden mehr Tore geschossen, weil die unterlegene Partei, selbst wenn sie 4-0 hinten dran liegt, wo normalerweise in Europa resigniert wird, immer noch durch ein geschossenes Tor einen Punkt haben kann. Und wenn sie, selbst wenn sie verliert, eben 3-4 verliert, hat sie genauso viel erreicht, als wenn sie ein 0-0 unentschieden. Sie bekommt auch 3 Punkte.
Ja, für einen Unentschieden gab es dann 3 Punkte, für einen Sieg 6 Punkte. Das waren alles so, ich frage mich, wie das denn wäre, wenn man 6-7 verliert bei dieser Rechnung.
Ich kann das nicht ausrechnen. Ich weigere mich auch.
Ja, aber das hat man damals in der wilden Liga und da gab es ja große Androhungen. Er war ja gar nicht als Trainer da, sondern er sagte, er sei als Berater da, weil die FIFA hat große Strafen verhängt für die, die sich da in dieser wilden Liga engagiert haben.
Ja, die FIFA hat die ausgeschlossen.
Genau, und deswegen hat er gesagt, ich bin da kein Trainer gewesen, der Rudi Gutendorf.
Naja, das stimmt ja so auch nicht.
Ja, aber offiziell. Ja. Er war ja ein Schlawiner.
Ja, was er, das war er auf jeden Fall. Und er hat natürlich auch gewusst, dass der Fußball nun mal der Fußball ist und dass man eben auch häufiger am Tor vorbeischießt als reinschießt. Und hat sich gedacht, das müssen wir irgendwie ändern, um ein bisschen mehr Showcharakter reinzukriegen hier in die Nummer. Und hat dann hinter den Toren so Bretterwände errichten lassen, dass die Bälle zurückkamen, wenn die vorbeigeflogen waren. Anfangs. Das war mit den Regeln aber jetzt ja auch nicht mehr so hundertprozentig zu vereinen. Und dann hat er sich überlegt, okay, dann mache ich das nicht mehr und hat dann die Pfosten und die Torlatte vergrößern lassen. Die waren dann einen Meter breit. Das heißt, es gab viel mehr Schüsse gegen die Latte und gegen den Pfosten. Und
geil, für viel, den Reporter.
Boah, ja, Pfosten! Natürlich. Und dann gab es natürlich auf diese Art und Weise viel mehr Spektakel. Und ja, er schreibt in seinem Buch mit dem Fußball um die Welt, da hat das ganz gut beschrieben, wie ich finde, ich mache aus unserem ehrwürdigen Fußball eine Zirkusvorstellung, um die Zuschauer anzulocken. Die Schiedsrichter sind mit Colts ausgerüstet, mit denen sie die Spiele an- und abschießen, statt zu pfeifen. Vor dem Spiel lasse ich Damenkapellen in heißen Höschen auf dem Rasen aufmarschieren und musizieren. Ich engagiere Künstler und solche, die es werden wollen, zu Showeinlagen. Auch Cowboys auf rassigen Pferden und mit Colts, die in den Himmel ballern.
Ja, ihm war da scheinbar nichts mehr heilig.
Nein, aber ich meine, wenn du natürlich auch mit Geld zugeschmissen bist und freie Hand hast und alles komplett egal ist, dann fallen dir halt solche Dinge ein.
Ja, und interessant ist ja auch, ich meine, es war ja durchkommerzialisiert, ist ja bis heute so, dass man bei jedem einzelnen, bei der Eishockeypause sofort wird
Powerbreak.
Powerbreak für die Werbung, Football, alles ist, ne, da ist der Fußball ja ein Albtraum mit seinen 45 Minuten nonstop, wobei das war dann damals nicht so.
Wir hatten in St. Louis, wo ich ja gearbeitet habe, wir sind nicht nur Meister geworden, sondern wir hatten auch den höchste Einnahme. Wir hatten einen Schnitt von 11.000 schon. Und das ist heute noch die Fußballstadt, die heute vor zwischen 15.000 und 20.000 Zuschauer haben. Dass es mir nicht gelungen ist, in dieser 200-Millionen-Land den Fußball reinzukriegen, das kann ein Einzelner ja nicht.
Ja, so war das dann und das Kapitel war natürlich wie fast alle Stationen von Rudi Gutendorf relativ schnell beendet, denn er war, das müssen wir immer wieder sagen, ist meine Hilfestellung, von 1967 bis 1968 bei den St. Louis Stars, mein Gastvater, ich war in St. Louis als Austauschschüler, ich habe es mehrfach erwähnt, Bob hat sich auch daran erinnert, aber ich glaube, er nannte sie Strike, also er erinnerte sich nicht wirklich an den Namen, aber es, there was a team here, I don't know, it's a couple of years ago, so, und dann war es auch schon wieder vorbei, das ist wie so, keine Ahnung, so eine Bar, die mal aufmacht und dann irgendwie wieder zu und dann steht sie da und verwittert.
Ja.
Und Rudi Gutendorf war weg.
Der Rudi Gutendorf ist ja auch in seiner Laufbahn, finde ich, so eine gespaltene Persönlichkeit gewesen. Auf der einen Seite, ja, auf der einen Seite hat es ihn immer wieder in die Welt rausgezogen, um an irgendwelchen exotischen Orten zu arbeiten. Auf der anderen Seite gab es aber auch eine große Sehnsucht, Bestätigung zu Hause zu finden. Also er ist weggegangen und er kam immer wieder zurück in die Bundesliga, um in Deutschland dann auch die Anerkennung zu finden, die er an exotischen Schauplätzen ja bekommen hat, weil die meisten Teams, die er trainiert hat, auch wenn es nur ein paar Monate gewesen sind, waren die dann zumindest für einen kurzen Augenblick einigermaßen erfolgreich, weil sie einfach organisierter und vor allen Dingen konditionell besser Fußball gespielt haben. Und so zog es ihn immer wieder zurück. Und nach den USA konnte natürlich, nach dieser Zirkusnummer da in den USA, konnte es natürlich nur eine Zirkusnummer geben in Deutschland.
Moment, aber Bermuda war auch dazwischen kurz, ne?
Bermuda war noch dazwischen.
Ja, ich glaube Bermuda. Und dann, ja, also ich habe hier zumindest Bermuda. Du, das gehört zu dieser Folge auch dazu, weil man ist so schnell in dem Bereich, wo natürlich Jogadores schreiben, Leute, was ist denn da schon wieder los bei euch, ja? Was ist denn das für ein Gate?
Schreiben die nicht häufiger, was ist da wieder bei Sven los?
Ja, ich glaube, dass er in Bermuda war, aber aus dem Dreieck dann wieder empor kam und dann ging es wohin ins Ruhrgebiet?
Zum FC Schalke.
Zum FC Schalke 04 und die Liebe zu den Schalkern und zu den Menschen im Ruhrgebiet war eine ganz, ganz große bei Rudi Gutendorf.
Ich mag den Ruhrgebietler am meisten. Das sind Leute, die das Erbe der Väter noch innen haben, die mit dem Arschleder vor den Kohlen rumgerutscht sind. Und die wissen, dass man arbeiten und kämpfen muss in diesem Leben. Und das habe ich natürlich auch Fidschi, Tonga und auch nach Afrika gebracht.
Ja, obwohl er selbst ja nicht so ein Leben gehabt hat. Er kam ja, haben wir in der ersten Folge schon gesagt, aus relativ gutbürgerlichen Verhältnissen. Und ich glaube, der Rudi hat jetzt nicht zwingend irgendwie schon mal am Monatsende die Kröten nachzählen müssen, ob er sich noch ein Brot leisten kann. Also er hat dieses, ja, er hat das Ruhrgebiet schon, glaube ich, geliebt mit allem, was das Ruhrgebiet hatte Ende der 60er Jahre. Aber er war nicht einer der einer von den Kumpels oder so.
Naja, wir haben einen Augenzeugen, Klaus Fichtel. Du musst dir vorstellen, beam dich jetzt mal in diese Schalker Zeit. Ja, die Rolling Stones in den Charts, sind in den Charts, die Beatles sind gerade aufgelöst, mehr oder weniger. Mhm. Und durch Gelsenkirchen fährt der Rudi mit seiner Ute und Klaus Fichtel. Ja, ich meine, der Klaus Fichtel, ja, der beobachtet das Ganze.
Also das war schon ganz, ganz außergewöhnlich, vor allen Dingen hier für Gelsenkirchen auch. Ne? Das war schon eine Augenweide, das Auto. Und wenn er seine Frau dann da noch hatte als Cabrio, also da haben die Leute sich dann schon umgedreht, das muss man sagen.
Norbert Niekburg sagte, mit dem kam Farbe hier in unseren Verein. Und er machte auch so richtiges Showtraining. Also dann wurden die Spieler um 5.30 Uhr dann durch Gelsenkirchen geschickt und vor der Zeche gab es dann einen Lauf, sagte auch Stanley Buda. Da mussten wir einfach vor den Kumpeln, die dann einfuhren, unser Training machen. Ne? Mhm. Also Rudi Gutendorff, was soll ich sagen, er war ein Showman oder er wusste, was man zu machen hat, damit man gute PR bekommt erstmal.
Ja, die Effekthascherei war ihm nicht fremd.
Nein, das glaube ich nicht, dass ihm das fremd war, definitiv nicht. Ja, und Rudi Gutendorff war auch einer, der sagte zum Beispiel über Oskar Siebert, dem Boss da auf Schalke, sage ich Hü, sagt er Hot, gewinnen wir, hat er gewonnen, verlieren wir, dann habe ich verloren. Ja, das ist einfach...
ja, er und Oskar Siebert, das hat überhaupt nicht funktioniert. Der hat danach auch mal gesagt, wären wir uns nicht auf Schalke begegnet, die saßen ja auf der Trainerbank nebeneinander, er und der Presi, wären wir uns nicht auf Schalke begegnet, wären wir richtig gute Freunde geworden. So mussten sie sich halt die Sonne teilen, ne? Also die Erfolge teilen und die Misserfolge musste er alleine ausbaden. Und das war einfach ein Riesenproblem, also für Siebert und für Gutendorff dann letztendlich auch.
Wir haben nochmal, und das finde ich ehrlich gesagt ganz schön, wenn ich mit dir so in die Fußballgeschichte gehe. Burkhard, mir macht das rasend viel Spaß immer wieder in diesem aktuellen Scheiß. Du fährst ja morgen wieder zur Nationalmannschaft. Ich habe morgen auch wieder Podcast-Aufzeichnungen mit einfach Fußball. Mit dir immer wieder auch in diese Zeit einzutauchen, auch wie Dinge damals klangen. Ich habe hier was mitgebracht vom Training.
Von Schalke.
Von Schalke, da ist er gerade und macht auch Torwarttraining und da wurden die Kiebitze am Trainingsplatz gefragt, wie sie das denn finden, wie der Gutendorff das so macht. Und klar, wenn er kam, haut er richtig auf die Pauke.
Anfangen! Tu den Ball weg! Sind ja drei Bälle! Spiel, spiel!
Das Training scheint sehr scharf zu werden. Man sieht das ja heute zum ersten Mal hier unter Gutendorffs Leitung.
Scharf.
Und ich vermute, dass es tatsächlich auch wieder mal zu dem Stande kommt, wie man es von Schalke erwarten tut.
Und der Gutendorff hat mehr Leben im Training drin.
Ja. Ist lebhaft, ich weiß, mit dabei. Ja. Kann ich sagen, gut.
Noch drei, komm hoch!
Macht auch Torwarträge.
Noch zwei.
Ja, zack.
Und nochmal hoch.
Ja.
Hat Weißweiler auch noch selbst gemacht, ne? Das Torwarttraining.
Ach, Weißweiler hat selber das Torwarttraining gemacht?
Torwarttrainer gibt es ja erst noch seit, was weiß ich, 30 oder 35 Jahren. Also die gibt es noch gar nicht so lange. Interessant ist in der Geschichte, in der Lebensgeschichte von Rudi Gutendorff auch, dass er schon, glaube ich, auch ein Meister der Küchenpsychologie gewesen ist.
Der Küchenpsychologie? Ja,
Was ist das denn? Der hatte so einfache Kniffe, von denen er dachte, das müsste eigentlich funktionieren, um vielleicht auch mal so kurzfristig so Nebelkerzen zu werfen, um Dinge in eine bestimmte Richtung zu lenken. Was ich erzählen will, ist die Tatsache, dass er, als er nach Schalke kam, Stanley Buda ein bisschen neben den Schuhen stand. Stanley Buda hatte ganz große Probleme zum Beispiel mit dem Schalker Pirkner. Das war ein Österreicher, der ihn ständig aufgezogen hat damit, dass seine Frau Gisela hieß sie, glaube ich, jetzt schon wieder, weil er ja unterwegs ist, mit irgendjemand in der Kiste liegt. Und der war rasend eifersüchtig und der wurde immer schlechter und wurde immer unsicherer und die anderen haben sich einen Spaß daraus gemacht. Und der Gutendorff bekam das mit und nahm dann den Libuda zur Seite und sagte zu ihm, und du bist von heute an mein Kapitän.
Ach.
Stanley Buda. Und der wollte das und der war ja schüchtern ohne Ende und hat sich das überhaupt nicht zugetraut. Aber der Gutendorff hat darauf bestanden und dann hat Libuda das dann irgendwann gemacht, hat sich die Binde übergezogen und wurde dann tatsächlich immer besser. Und Gutendorff hat ihn dann nach jedem Spiel quasi ins Notizbuch von Helmut Schön, dem Bundestrainer, reingequatscht, hat gesagt, also einen besseren Außenstürmer gibt es eigentlich auf der ganzen Welt nicht und in Deutschland sowieso nicht. Und natürlich gehört das Stan in die Nationalmannschaft. Und der hat ihn dann wirklich, also klar, der hat dann auch die Leistung dazu gebracht, aber er war natürlich immer auch noch so ein sehr, sehr wechselhafter Spieler und hat ihn dann so lange reingequatscht in die Nationalmannschaft, bis Stanley Buda dann 1970 bei der WM in Mexiko wirklich dabei war und im Vorrundenspiel gegen Bulgarien, wo womöglich auch das beste Länderspiel seiner Karriere gemacht hat. Er hat es ja übrigens auch mit seinem 3:2 gegen Schottland überhaupt erst zur WM 1970 geschossen, die Deutschen. Und das war maßgeblich Rudi Gutendorfs Verdienst.
Das ist ja unglaublich. Mhm. Ja, sehr, sehr abgefahren. Ich habe auch im Nachlauf seiner Zeit da auf Schalke, das war vielleicht da, oder also in den 70ern hatte er auch die Vision im Ruhrgebiet. Der war ja immer einer, der über den Tellerrand hinaus fuhr, aber auch geblickt hat und nach seiner Zeit in den USA, wo es völlig normal war, dass es Wohnparks gab mit Vergnügungsbereichen, mit dem Golfplatz und so, sowas gab es, gibt es in Deutschland ja gar nicht. Und er hatte die Idee, Schalker Ikonen im Prinzip auch in so einer Anlage mit dabei zu haben, dass die Leute eben da hinziehen und dass man so...
Wie so ein Freiluftmuseum.
Ja, nein, also so Wohnparks. Er hatte eine Idee, so einen Wohnpark da aufzumachen. Ich meine, wo man heute sagen würde, ja, in Amerika ist das gang und gäbe. Und solche Ideen brachte er immer wieder nach Deutschland, was natürlich dann hier nicht fruchtete. Aber das zeigt ja, wenn du so immer in der Welt unterwegs bist, ich meine, du hast ja auch schon viel von der Welt gesehen, ich auch einiges, dann muss man sagen, okay, in anderen Ländern funktionieren Dinge eben auch zum Teil anders als in Deutschland. Und er wollte zum Teil diese Ideen importieren. Vielleicht ist das, wenn du lange genug weg bist, ist es dann echt schwer, in Deutschland mit der Mentalität dann wieder zu Fuß zu fassen.
Ja, wahrscheinlich ist das so. Was ich gerne an dieser Stelle noch festhalten möchte, ist, dass Rudi Gutendorf auf Schalke wahrscheinlich so erfolgreich gewesen ist wie sonst nicht in der Fußball-Bundesliga. Ich meine, klar, er ist mit Meidrich Vizemeister geworden, aber als er nach Schalke kam, war Schalke mit dem Rücken zur Wand mal wieder und war drauf und dran abzusteigen, hat die Mannschaft stabilisiert, hat das Pokalfinale erreicht, hat das dann gegen Bayern München oder eigentlich gegen Gerd Müller mit 1:2 verloren. Gerd Müller hat damals beide Tore geschossen und weil die Bayern aber auch Meister wurden, war Schalke als Pokalfinalist auch für den Europapokal zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte erst qualifiziert und in diesem Europapokal schaffte Schalke 04 dann den Durchmarsch bis ins Halbfinale, um dann gegen Manchester City rauszufliegen. Damals eine absolute Top-Nummer. Und da hatten sie das Hinspiel auch noch mit 1:0 gewonnen, das Rückspiel dann mit 1:5 was auf die Nüsse gekriegt. Und das war für Schalke natürlich sozusagen eine absolute sportliche Trendwende. Man dachte, jetzt geht's wirklich steil bergauf. Und dann fehlte ein bisschen die Geduld und es fehlte ein Präsident, der sich ja nicht so notorisch da in den Mittelpunkt drängen wollte. Also der Siebert hat ihn dann quasi mit der ersten Möglichkeit abgesägt und hat dann Slobodan Sandic geholt.
So war das auf Schalke. Mhm. Dann noch ein Zwischenschritt bei den Kickers aus Offenbach. Mhm. Und dann war er erstmal wieder gut mit Deutschland, oder?
Ja, und dann zog es ihn nach Südamerika. Da war er ja auch noch. Bis dahin noch nicht. Und dann macht er also seinen nächsten Kontinentpunkt.
Und nach Peru.
Und geht zunächst einmal nach Peru.
Militärclub, Sporting, ne?
Sporting Cristal, einer der größten Vereine aus Lima.
Knallharte Militärdiktatur zu der Zeit.
Nein,
ne?
Noch oder? Nicht.
Als noch nicht? Oder kam, wurde es dann eine?
Ach, in Peru.
Peru.
Ja, Peru doch, ja. In Peru müsste das, doch in Peru ja, war das. In
war
Peru,
so.
Ja, in Peru war das so. In Chile war es
da war es nicht.
Da war er in der Übergangszeit dann. Das war noch Militärdiktatur und Sporting Cristal, da ist er dann auch relativ schnell erfolgreich gewesen und hat da vor allen Dingen die Bekanntschaft mit Werner Herzog geschlossen, dem berühmten Filmregisseur, der seinerzeit viel in Südamerika gedreht hat, zusammen mit Klaus Kinski. Und Werner Herzog war ja oder ist ja auch Fußballfan und aus dieser Freundschaft ergab es sich dann, dass Gutendorf Herzog im Amazonas-Dschungel bei den Dreharbeiten von Agir, der Zorn Gottes, mit Klaus Kinski besucht hat und umgekehrt Herzog eben aber auch im Stadion war. Und die hatten also mit Sporting Cristal ein ziemlich wichtiges Spiel. Das war das letzte, ich glaube, gegen Alianza. Und in diesem Spiel ging es um Meister werden oder nicht Meister werden. Und Werner Herzog hat über dieses Spiel gegen Alianza eine Reportage geschrieben, die auch in seinem Buch hier drin ist, mit dem Fußball um die Welt. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ich das abgelegt habe.
Aber du bist jetzt schon in Chile, ne?
Nee, ich bin
noch in Peru.
Ich bin noch in Peru.
Weil das wollte ich nochmal, genau, da, wo wir, genau, bei, das ist nämlich wirklich eine Militärregierung gewesen. Mhm. Und der Club der Militärregierung war Cristal und Gutendorf bekam da 13.000, es werden Dollar gewesen sein, netto. Und er und Ute, die führten da ein relativ privilegiertes Leben. denn da waren sie zum Beispiel auch Mitglied im Air Force Club. Das ist also, man war direkt in der, das hat er immer wieder gesagt, ja, dass er sofort in den obersten Kreisen absolut als Trainer dann war. Und naja, diese Liga und der Fußball stand da auch unter wirklicher Beobachtung. Es waren 5 Protektoren, die also da immer wieder drauf schauten, was im Fußball läuft, und dann musste man da Rechenschaftsberichte erstellen. Also Rudi Gutendorf war da unter Kontrolle, aber ich glaube, er genoss auch die Zeit da.
Ja, teils, teils. Also er hatte beispielsweise bei den Heimspielen von Sporting Cristal, da weiß ich es genau, da saß er im Stadion nicht frei auf einer Trainerbank, sondern schau mal hier, die haben hinter einem Gitter gesessen, in so einem Gitterkäfig.
Oh ja. Ja.
Also
ja,
da war die ganze Mannschaft war geschützt.
Wahnsinn.
Und die saßen da wie die Hühner auf der Stange im Hühnerkäfig. Und das, ich habe es auch gefunden. Also ein Wahnsinnsspiel, dieses letzte Spiel gegen Allianza. Und Werner Herzog hat da wirklich eine lange, lange Reportage drüber geschrieben. Und in dieser Reportage heißt es dann irgendwann, und dann rollen die Angriffe von Cubillas, dampfwalzenartig vorgetragen. Teofio Cubillas war ja zu der Zeit der, ja, wahrscheinlich einer der besten Fußballer in Südamerika, hat dann, glaube ich, später auch bei Cosmos mal kurz gespielt, ist auf jeden Fall auch nach Amerika gegangen und war bei Fußball-Weltmeisterschaften für Peru auch sehr erfolgreich. Cubillas ist stark und schnell und einer von unerhörter Gerissenheit. Jetzt lockt er 2 Mann auf sich, dazu noch den Torwart. Und kaum, dass man ahnt, was er im Schilde führt, ist er auch schon an allen 3 Gegnern, die sich gleichzeitig behindern, vorbei, jagt blitzartig den Ball aus unmöglichem Winkel aufs lange Eck und daran vorbei. Dann, nur Momente später, 20 Meter vor dem Tor, stürzt sich ein Abwehrspieler blindwürdig Cubillas entgegen. Der lässt ihn mit einer ganz mühelosen Drehung des Körpers ins Leere laufen. Der Verteidiger driftet wie ein Eisberg in Richtung aufs leere Mittelfeld. Und ehe er sich fängt, hat auch Cubillas schon geschossen. Und dann geht es weiter. Und dann kommt die, finde ich, allercoolste Passage. Dann erzählt er von einem Spieler, der heißt Kies. Nach knapp 20 Minuten ist der kleine Kies am Ende. Gutendorf holt ihn vom Feld. Kies ist ein kleiner 18-Jähriger, ungemein agil und fleißig. Der Trainer hat ihn vor kurzem in die Mannschaft geholt, die seit 4 Jahren fast ohne Änderung spielt und langsam Rinde ansetzt. Wenn Kies spielt...
Langsam Rinde ansetzt? Ja,
wie die Baum halt, ne?
Geil.
Wenn Kies spielt, umweht ihn ein Hauch von tiefer Traurigkeit. Der Junge ist noch zu schwach und zerreißt sich schier. Und seine Traurigkeit ist die des kleinsten und dümmsten der 3 Söhne, die der König ausschickt, um das Glück zu versuchen.
Boah, was für ein Spielbericht.
Oder? Und die verlieren es dann am Ende. Also
Hammer.
Sporting Cristal verliert gegen Allianza Lima mit 0-2 und wird nicht Meister. Und aber Rudi Gutendorf hat es zum Glück überlebt, dieses Spiel. Ein wirklich, also auch diese Reportage, die komplett in diesem Buch drinsteht, ist ein Grund mehr, dieses Buch wirklich mal zu lesen irgendwann. Ist eine ganz, ganz toll, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, ist wie ein Abenteuerroman von Karl Mayer, großartig.
Mit dem Fußball um die Welt.
Ja.
Dann ging es ein Land weiter, in das längste Land, glaube ich, das es in Südamerika gibt. Mhm. Ja, glaube ich schon, erstreckt sich wahnsinnig weit irgendwie an der linken Flanke von Südamerika runter. Wir reden von Chile.
Ja, und in Chile hatte gerade das Volk die Macht übernommen, hatte also einen sozialistischen Präsidenten gewählt, zum ersten Mal mit einer demokratischen Wahl ein Sozialist ins Amt gewählt. Und wie sich das bei sozialistischen Volksbewegungen gehört, gab es natürlich auch in Chile die entsprechende Musik zu diesem weltgeschichtlichen Ereignis.
Salvador Allende, ne?
Salvador Allende war der Präsident, der sozialistische Präsident, und das Lied ist das der sozialistischen Bewegung aus Chile und heißt übersetzt, ich habe jetzt auch keine großen Spanischkenntnisse, heißt übersetzt so viel, dass das geeinte Volk ist im Prinzip nicht unterzukriegen. Also ein geeintes Volk wird allen Widerständen trotzen können.
Also das war das Chile, in dem wenige Jahre später dann in den Stadien, wo noch Fußball geschossen wurde.
Ja, nicht wenige Jahre, es war kurz danach. Also das war ja eine ganz kurze Blütezeit nur, ne, von Allende. Da war ja nicht lange.
Gutendorf
war
da, trank Whisky mit ihm zusammen.
Ja, ist das nicht großartig? Ich meine, Gutendorf fährt raus auf seinen Landsitz, der, ich glaube, 20 Kilometer außerhalb von Santiago de Chile liegt, ist eingeladen worden von Salvador Allende, damals einer der, berühmtesten und interessantesten Politiker auf der ganzen Welt und halt auch Fußballfan, und er will mit dem deutschen El-Trainador sprechen, und die beiden sitzen in schweren Korbsesseln sich gegenüber auf einer Veranda, Allende schon gezeichnet von den Widerständen im Land und weiß, dass es womöglich auch mit ihm als Präsident zu Ende gehen wird, und sagt aber auch, dass er diesen Posten nicht freiwillig hergeben wird, aber es ist natürlich...
Er ist doch dann hinterher in seinem Präsidentschaftspalast erschossen worden. Das war ja, dann übernahm da die Militärdiktatur.
Ja, die CIA hat übernommen, kann
ja,
man sagen.
Ja, da hatten wir ja in unserer Folge die Schande, WM der Schande, ist ja ewig her, glaube ich, 2 Jahre mit Argentinien, haben wir genauer darüber berichtet, auch über die Rolle von Kissinger übrigens.
Ja, absolut. Und das war eben, das war in Chile...
Dem US-Außenminister seiner Zeit.
Chile, Land der Bodenschätze, große amerikanische Konzerne hielten da die Hand drauf, hatten Angst, dass das in diesem Sozialismus untergeht, dass auf einmal das Volk auch was von diesen Bodenschätzen abkriegt, und hat das versucht mit allen Mitteln zu verhindern.
Ja,
und
große Verteilungskämpfe, auch im Kalten Krieg, wer wo was das Sagen hat, auch in Afrika und überall. Also ja, das war ja irre.
Das zieht sich halt wie ein Muster.
Mittendrin Rudi Gutendorf mit ja, seinem deutschen Reisepass.
Und das, Sven, ist doch das ja, absolut faszinierend. Ich meine, darunter macht das ja auch ja, nicht der Rudi. Das
Forrest Gump-Ding irgendwie von dir, ne?
Der steht immer da, wo es knallt und wo Geschichte geschrieben wird, ja, taucht er auf einmal auf, irre, ist dann auch wieder weg, wird gerade so noch ausgeschifft. Ne?
Er saß in der letzten Lufthansa, die Chile verließ mit dem Deutschen.
Ich habe gelesen, dass er mit dem Schiff abgehauen ist.
Er saß mit dem deutschen Botschafter.
Ja, erzähl du mal.
Mit dem deutschen Botschafter in der letzten Lufthansa, die Chile verließ. Das ist das, was ich dazu gelesen habe. Aber das ist natürlich wieder etwas, wo Burkhardt rumnestelt.
Kurz darauf ließ ich mich im Hafen von Valparaíso mit meinem VW Kombi auf dem Luxusliner Verdi einschiffen. Der ernste Rat des Botschafters, einer der fähigsten Diplomaten, die ich kennenlernte, war mehr als berechtigt und hat mir vielleicht das Leben gerettet. Also der Botschafter hat ihm gesagt, sieh zu, dass du fortkommst, es ist bekannt, dass du
Sympathisant. Ja, und dann haben sie sich beide in die Lufthansa gesetzt.
Er schreibt, ich ließ mich im Hafen von Valparaíso mit meinem VW-Kombi auf den Luxusliner Verdi einschiffen.
Achso, einschiffen und dann verliest? Achso. Ja. Achso, ja, ich hab das irgendwie so gelesen.
Ja, ist falsch.
Naja, jedenfalls verließ er Chile. Mhm. Chile. Und dann
der Bayer sagt Chile.
Dann ging es konnte ja nur wieder irgendwie ihm der Wahnsinn anheimfallen. Und zwar in Deutschland, bei welchem Verein?
Wir sind jetzt...
Bei den Münchner Löwen.
Bei den Löwen, genau.
Natürlich, ja. Also die Liste stimmt von mir. Genau, dann ging es für ihn für ein Jahr zu den Münchner Löwen.
Rudi, lass die Löwen los.
Ja.
Ne, und da waren die Löwen aber zweitklassig. Und das Problem war für Rudi Gutendorf, dass Max Merkel da schon Geschmack daran gefunden hatte, in Zeitungen mit großen Buchstaben seine Weisheiten kundzutun.
Ja.
Und Rudi Gutendorf war ein rotes Tuch für Max Merkel. Das muss man einfach so sagen. Und er hat ihm das Leben bei den Münchner Löwen richtig schwer gemacht. Und Rudi Gutendorf hatte mit der Vereinsführung, wie er das damals bei den Meiderichern auch gemacht hat, im ersten Bundesliga-Jahr, hat sich eine Meisterschaftsprämie in München, dann eine Aufstiegsprämie festschreiben lassen, weil niemand im Ernst damit gerechnet hatte, dass das klappen würde. 100.000 Mark, damals natürlich ein wahnsinniges Vermögen. Und das haben sie dann am letzten Spiel Tag leider nicht geschafft.
Oh Mann.
Da sind dem 100.000 durch die Lappen gegangen.
Ja, der hat ja sowieso hin und wieder solche Verträge gehabt. Ne? Später auch bei TB, wo es wirklich, also wo er sagte, ich habe hier fast immer umsonst gearbeitet, aber der hat sich fette Prämien in seine Verträge reinschreiben lassen.
Ja, und das ist ja auch durchaus auch ein roter Faden in dem, was er so erzählt, dass er immer genau weiß, wie viel er wo gekriegt hat.
Absolut. Und er hat auch immer gesagt, ich habe viel verdient und ich bin ein reicher Mann. Also das ist auch etwas, was ja so in Amerika ist das kein Problem. In Deutschland weiß ich auch nicht, das fiel wahrscheinlich hier und da auf relativ ausgetrocknetem Boden.
Wahrscheinlich. Er fiel dann auch wieder auf relativ ausgetrockneten Boden, und zwar eben
das stimmt.
Im Land mit dieser schönen Hymne, Sven.
Nein, das ist die falsche.
Ja.
Hast du es erkannt? Das hier ist übrigens die von Botswana. Weiß ich nur, weil es hier steht. So, das ist die von Bolivien. Naja, da hörst du es doch.
Ja.
Bam, 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 bam. Und was singen die da?
Naja, Bolivien ist ein super Land.
Das ist alles Duffi hier, und der Rudi ist unser Trainer.
Die Söhne Boliviens unter der glühenden Sonne machen alles richtig und machen das Land noch schöner und erfolgreicher und so weiter und so weiter. Und man hört ja schon ein bisschen an dem Sound, das war jetzt auch kein Schuss der demokratischen Verhältnisse in Südamerika. Ne? Also war jetzt auch schon war ein sehr autokratisch geführtes Regime. Und auch da ist er gleich zum Amtsantritt beim Staatspräsidenten gewesen von Bolivien und hat da auch so eine Unterredung gehabt. Und der Präsident hat ihm dann im Prinzip alles erzählt, was er schon wusste, nämlich, dass die amerikanischen Konzerne eigentlich die größten Kriegsgewinnler sind und bei jedem Umsturz, der in Südamerika sich ereignet, am stärksten profitieren. Und er war ganz überrascht, weil ihm klar war, dass dieser Präsident auch ein Profiteur dieser Umstürze ist und hat ihn dann gefragt, ob er denn schon Erfolge verbuchen könnte im Kampf gegen dieses System. Und kurz danach war die Unterredung zu Ende.
Ja.
Das war nicht gewünscht.
Nee. Ja, und also ich meine, wie lang war er da in Bolivien? Er war gleichzeitig also Nationaltrainer und auch noch den Club Bolivar hat er trainiert. Das war ja oft so auch so eine Hybridsache. Am Anfang seiner Karriere hatte er auch mehrere Vereine da im Koblenzer Raum trainiert. Da war er nur ein Jahr. Und dann ging es wieder nach Spanien zu Real Valladolid. Die waren damals noch in der zweiten spanischen Liga. Und dann ging es zu Fortuna Köln. Also wir haben so viele Stationen. 55 insgesamt. Also wenn
jetzt machst du es ja doch chronologisch. Ich dachte, wir wollten das nicht chronologisch machen.
Weißt du was? Ich würde auch gerne mit dir jetzt einfach über TB Berlin sprechen.
Ja, mach
TB Berlin.
Da habe ich noch nicht so viel gelesen. Da kannst du mich jetzt überraschen, mein Sven.
Ja, gerne erzähle ich dir die Geschichte von TB Berlin. Ich meine, er hatte natürlich mittlerweile einen Ruf in Deutschland. Das war ja klar. Mhm. Ne, er war ja schon ein Lautsprecher. Aber er wollte einfach den Menschen in Berlin, wo man in der ersten Liga war, aber es ging natürlich gegen den Abstieg, wollte sagen, Leute, ich bin wirklich jetzt mal wieder nach Deutschland gekommen, um wirklich zu arbeiten.
Welcher glaubt, dass der Gudendorf ein Showman ist und nur Theater macht? Er ist verrückt. Ich bin in einer Notlage. Ich bezweifle, ob wir überhaupt einen Punkt hätten, wenn der Benny Wendy spielen würde. Das soll keine Abwertung für meine...
Kein Showman. Er hat wirklich die Ärmel hochgekrempelt, hat das gemacht, was Rudi Gutendorf eben am besten konnte. Und zwar Menschen versuchen zu überzeugen. Er hatte einen fetten Wagen und er sagte, wir brauchen Geld für Spieler und ich, also er hatte einen Vertrag, wo er sich eine Riesenprämie hat reinschreiben lassen, aber er betonte immer, ich verdiene hier eigentlich gar nichts und ich gebe euch sogar noch mein Auto, ließ das versteigern und nahm das als PR-Coup, damit die Fans ihr Geld, das ist also eine der frühesten Fananleihen, glaube ich, im deutschen Fußball, ihr Geld TB Berlin zur Verfügung stellen. Und da kam richtig viel Kohle zusammen und der damalige Präsident und auch einer, den wirst du sofort erkennen, der sein Herz bei TB Berlin geparkt hatte. Die waren begeistert von Rudi Gutendorf und seiner Art da.
TBs Vorsitzender Manfred Pawlak war genauso zufrieden wie das prominente Vereinsmitglied Hans Rosenthal.
Ja, ich finde diese Aktion und ihr Ergebnis großartig. Ich hoffe, wir nähern uns nun dem Ziel, endlich ein Echo bei den Berlinern zu finden, die uns heute und in diesen letzten Tagen bewiesen haben, dass sie nicht nur Schnauze, sondern auch Herz haben.
Nun, ich glaube, so viel Engagement habe ich noch nie erlebt. Selbstverständlich werde ich mich auch beteiligen. Und ich hoffe, dass Tennis Borussia es schafft, durch diese Aktion, durch dieses Mitgehen aller, die hier heute gezeigt haben, dass sie Geld geben wollen, dass wir doch die Bundesliga halten.
Hans Rosenthal.
Ja, hatte ich dir mal erzählt, ne, mit Hans Rosenthal. Ich war ja mal am Mommsenstadion und habe mich mit Spielern der Mannschaft von 1965 unterhalten, die... Ach. In der Aufstiegsrunde gegen Bayern München gespielt haben. Das war ja 65 das Aufstiegsjahr, als Gladbach und Bayern hochgegangen sind. Und die haben mir erzählt, dass sie mit Hans Rosenthal später im Keller von Hans Rosenthal, im Grunewald, also in seiner Villa, auf einer Matchbox-Bahn die Verträge ausgefahren haben.
Nein!
Also Jean Löwen hat das ja mit Fußballtennis gemacht.
Und da hat doch irgend so ein Ire oder so genau, hat mal gewonnen Ire. Und einen riesen Vertrag gehabt.
Ja, genau. Und Hans Rosenthal hat das mit der Matchbox.
Mit der Matchbox-Bahn. Ja. Hm. Ja, sie sind der Meinung, das war?
Spitze.
Spitze, ja. Rudi Gutendorf und TB Berlin, ne? Also das war seine Station da. Und dann ging es zu einer ganz spektakulären. Er selber sagt, das war meine Albtraumstation. Und da hatte sich den Ruf in Deutschland, hat er ihn sich da eigentlich ruiniert? Konnte er ihn überhaupt ruinieren? Ich weiß es gar nicht. Dann ging es für ihn nämlich nach Hamburg, Burkhardt.
Ja, jetzt hast du Botswana ausgespart, aber das kann ich ja gleich nachholen. Also Hamburg war natürlich für Rudi Gutendorf die Chance, in Deutschland endlich auch Titel zu gewinnen. Der Hamburger SV war damals eine der Top-Adressen und wollte sich ganz neu aufstellen und hatte mit Dr. Peter Krohn auch sowas wie einen ja, bemerkenswerten Visionär, der auch Dinge anders gemacht hat. Über den haben wir ja auch schon.
Rosa Trikots, ne? Rosa Trikots,
war noch so ein genau, Ding. Ne? Ja, über den haben wir ja auch schon in aller Ausführlichkeit gesprochen und dass das mit den beiden nicht so zwingend gut funktioniert hat.
Aber ja, aber auch mit Magath und Co. nicht, ne?
Ja,
also die Mannschaft hatte ja dann auch keinen Bock auf den.
Nein, und das Interesse, und Kevin Keegan kam und es hat auch am Anfang
die nicht Mannschaft hatte auch keinen Bock auf Keegan.
Nein, gar nicht. Die wollten, dass alles so bleibt. Die wollten, dass
eine Schlangengrube der Verein.
Total. Und Rudi Gutendorff, ich meine, der wirklich so viel erlebt hat und auch überlebt hat. Der ist ja auch im Ausland mehrfach nur ganz knapp irgendwelchen Anschlägen entkommen. Da ist neben seinem Hotel sind Häuser explodiert und er ist überfallen worden, alles Mögliche. Und Rudi Gutendorff hat sich aber trotzdem im Spätherbst seines Lebens hingesetzt und hat gesagt, Hamburg, das war das Allerschlimmste.
Das ist noch eine Wunde, die nicht verheilt ist.
Oh.
Ich bin zum HSV gekommen, als die Mannschaft mit Kuno Klötzer gerade den Europapokal gewonnen hat. Also praktisch der schlechteste Zeitpunkt, wo man zu einem Club gehen kann. Aber Dr. Krohn hat mich da geholt und hat mir gesagt, ich mache mit Ihnen die beste Clubmannschaft der Welt.
Kuno Klötzer, hatten wir den nicht bei der Europapokal der Pokalsieger-Folge? Das war doch da beim HSV das Ding, ne? Genau. Und dann folgte Rudi Gutendorff.
Ja, genau. Dann kam der Rudi Gutendorff und der blieb exakt 119 Tage im Amt und wurde dann rausgetan von Dr. Peter Krohn,
ja.
Der ja die Eigenschaft hatte, sich auch gerne in Bild und Wort in der Zeitung zu suchen und dann hoffentlich auch jeden Tag zu finden und der auch, glaube ich, gewichtigen Anteil daran hatte, dass Gutendorff in Hamburg nicht richtig Fuß fasste, der da auch der Meister der Intrige gewesen ist und der sich trotzdem viele Jahre später mit einer gewissen Scheinheiligkeit hinter ein Mikrofon gesetzt hat, um Folgendes zu erklären.
Wir waren eigentlich etwas enttäuscht. Er hatte die Mannschaft nicht im Griff. Die Mannschaft traf sich dann in irgendeinem Keller, ich glaube bei Peter Hedien im Haus und kam dann zu mir als Manager, nein, wir wollen den Gutendorff nicht mehr und so weiter.
Ja, und dann gab's...
Der wusste doch von allem.
Ja, der wusste natürlich, der hat sich ja mit den Spielern in irgendwelchen Restaurants getroffen und hat dann eine Mannschaftssitzung anberaumt und der Einzige, der nicht eingeladen war, war Rudi Gutendorff.
Ja.
Ja. Kurz vorher übrigens gab es für Rudi Gutendorff noch eine andere Premiere. Er war im Herzen von Afrika zum ersten Mal unterwegs als Trainer und zwar in Botswana und hatte da die Aufgabe auch, eine Nationalmannschaft aufzubauen. Warum höre ich mich jetzt nicht mehr so gut auf den Kopfhörer?
Ja, weil ich glaube, es ist so ein bisschen koppelt, weil der Kopfhörer zu laut ist. Ich glaube, so ist besser.
Ja.
Lass mal ruhig. Leute, es ist ja eine Live-Sache, die wir hier machen. Jetzt hörst du dich aber, es reicht doch, du hörst mich doch auch, oder nicht?
Ja, aber ich finde es anders schöner.
Ja, aber hörst du das nicht da oben?
Die Bedingungen hier sind halt, wie sie sind.
Ja.
Ne? Wir sind jetzt auch schon...
Bist du noch in Hamburg eigentlich oder willst du jetzt wieder nach Botswana?
Ich würde jetzt gerne nach Botswana gehen und würde dich bitten, mein musikalisches Mitbringsel jetzt mal hier an den Start zu kriegen.
Schön.
Nationalhymne von Botswana. Ach, schön, ne? Wie so ein Gospelchor eigentlich, ne?
Ist einfach schön. Also so, ja, schön.
Feierlich, schön.
Ja, lebensfroh.
Ja.
Ja.
Und Botswana hatte, als der Rudi dahin kam, 1976 eigentlich keine richtige Nationalmannschaft und sollte dann aber ein wichtiges Spiel, ich glaube zur Qualifikation Afrika Cup spielen, gegen Sambia. Und da hat es der Rudi tatsächlich geschafft, innerhalb kürzester Zeit eine Nationalmannschaft aus dem Boden zu stampfen. Und diese Nationalmannschaft spielte dann gegen Sambia auch 1:1 und es war... Ich glaube sogar, es war das erste richtige Länderspiel auf botswanischem Boden. Und an dieses Spiel hat sich der Rudi auch Zeit seines Lebens erinnert.
Morgens um 7 war das Stadion schon voll mit den Leuten, die Essen mitgebracht haben, noch auf dem Platz gekocht haben und so. Ein wunderbares Erlebnis. Ich bedauere, dass ich keine Fotos mehr davon habe. Es war wahrscheinlich das größte Volksfest, das jemals Botswana, die Hauptstadt Gaborone, gehabt hat.
Ja, so war das in Botswana für Rudi Gutendorff, der auch in seinem Buch beschreibt, dass sie also teilweise dann auch mit der Schrotflinte losgezogen sind, um sich erstmal eine Gazelle zu schießen, damit sie was auf den Grill richten und damit die Jungs was zu beißen hatten. Das müssen wirklich anstrengende Monate, aber auch total aufregende Monate gewesen sein. In diesem Buch gibt es auch eine Passage, die echt ein bisschen eklig ist. Also da erzählt er, dass er von den Medizinmännern von Gaborone, also von der Hauptstadt, eingeladen worden ist, bei einem Beschneidungsritual dabei zu sein, als erster Weißer überhaupt. Und dann wird halt beschrieben, wie diese jungen Kerle hinten auf dem Laster draufgeladen werden, wie die irgendwie in den nachtschwarzen Busch fahren und wie dann dieses Beschneidungsritual da vollzogen wird. Und das ist schon spooky.
Ja, spooky. Ja, das erinnert an irgendwie so ein Affen, dem man lebendig das Hirn da aus dem Kopf isst. Das ist ja auch immer so, ne?
Asien. Gab es das eigentlich wirklich in Asien? Also oder ist das nur so eine Mär?
Also, wenn Rudi Gutendorf das in dem Buch, das du gelesen hast, geschrieben hätte, würde ich es ja auch fast glauben. Ich meine, was sind das für Länder? Wir werden sie nicht alle berücksichtigen können. Trinidad, Tobago, Antigua, Nepal, Tonga. Hm. In Nepal war er sogar zweimal. Was dann folgte, wir waren also jetzt bei der Station, die du da beschrieben hast, aber nach dem HSV, was da folgte, war Australien. Australien war im Leben von Rudi Gutendorf etwas Wichtiges. Er hatte da nämlich auch wirklich in seinem Lebensabend seine Winterresidenz. Also wenn es hier kalt wurde, dann lebte er mit seiner Frau Marika in Australien. Das war eine sehr wichtige Station für ihn. Und mit Australien hatte er ein Freundschaftsspiel wohl bemerkt, gegen Kosmos New York. Zu der Zeit, als Franz Beckenbauer wiederum in New York spielte.
Australien gegen Kosmos?
Ja.
Das ist ja klasse.
Und das Ding war, dass der Rudi so ein bisschen Druck hatte. Und dann dachte er, boah, wir spielen gegen Pelé, gegen Beckenbauer und Weißweiler. Weißweiler ist ja auch so ein Ding. Der hat ja gesagt, lieber die Welt sehen als 11 Jahre in Gladbach sein. Ne? Mhm. Hat das irgendwie.
Hat Gutendorf gesagt.
Ja. Ja. Also hat er wirklich gesagt, ne? Also das reichere Leben als Trainer, als Hennes Weißweiler. Kann man drüber streiten, finde ich. Mhm. Jedenfalls macht er seine Mannschaft scharf. Da gibt es so eine Szene, steht eine Mauer und dann sagt er, wie Franz Beckenbauer immer seine Freistöße schießt. Ne?
Now I have to tell you something. Beckenbauer makes the free kicks and he doesn't wait. He made it in Munich as well. The free kick comes. Whistle! Beckenbauer comes and he shifts always the ball.
Bom, hast du gesehen? Whistle and direkt. Also Leute, also seid hellwach, wenn der Beckenbauer kommt. So, die waren auch hellwach und Australien, die Nationalmannschaft, gewann in diesem Freundschaftsspiel. Sie gingen voll auf die Stäbe und Beckenbauer war auch ein bisschen genervt. Er dachte, Rudi, was ist das für ein Scheiß, den du hier machst? Aber Gutendorf hat mit Australien gegen Kosmos New York gewonnen. Und was sagte der Kaiser selbst?
Er war ein bisschen in der Kritik, weil er, ich glaube, seit nach 100 Jahren hat Australien mal wieder gegen Neuseeland verloren. Und da war er ein bisschen in der Kritik und da kam Kosmos gerade recht. Und dann am Tag vorher waren wir schön zusammen und lustig war es und wirklich eine entspannte Atmosphäre. Am nächsten Tag spielen wir gegen die australische Nationalmannschaft, habe ich einen Mann neben mir, der mir Mann deckt. Also, dann habe ich mit dem gesprochen und sage, was machst du dann? Er sagt, er hat den Auftrag von Trainer Rudi Gutendorf, mich Mann zu decken. Sag ich, ist der verrückt geworden? Das ist ein Freundschaftsspiel. Und wir haben das Spiel auch tatsächlich dann 2-1 verloren. Und das war, für ihn war es gut. Ich habe mich natürlich geärgert, weil ich nicht gewohnt war, 90 Minuten beschattet zu werden. Und dann habe ich hinterher nach dem Spiel gesagt, Rudi, du bist der Allerdümmste, der mir jemals begegnet ist. Natürlich nicht so ernst gemeint, wie ich das vielleicht jetzt sage. Aber das sind halt so die Dinge, die mir einfallen. Aber wenn sich einer so lange im Trainergeschäft haltet, ja, dann muss er ganz ein guter sein.
Du hörst ihm auch immer noch gerne zu, ne?
Ja,
Franz Beckenbauer, wenn immer redet, würde man sagen, red einfach immer weiter. Er hatte international eigentlich einen ganz guten Namen, das muss man sagen. Also so lustig, dass jetzt auch mit dem HSV rüberkommt oder mit anderen Stationen, die vielleicht nicht so richtig funktioniert haben in Deutschland. Es ging für ihn dann weiter und wo er wirklich erfolgreich war, vielleicht war das sogar seine erfolgreichste Station, neben Duisburg, war in Japan. Da wurde er nämlich dann, da war er von 82 bis 84 und er selber sagte über sich, er sei der teuerste Trainer der ganzen Welt. Der verdiente da monatlich damals, laut Rudi Gutendorf, 50.000 D-Mark pro Monat, was natürlich viel war. Und er wurde in Japan zweimal japanischer Meister mit seinem Verein. Aber dann sagte er, und das ist eben auch Gutendorf, und das bringt das auf den Punkt, was du eben gesagt hast, er zog aus in die Ferne, um sich vielleicht nach Deutschland wieder zu sehen. Er sagte, irgendwann brauchte ich wieder frische Brötchen am Morgen. Und dann ging es für ihn wieder zurück.
Ja. Er war zwischendurch ja auch noch auf den Fidschi-Inseln. Und die Fidschi-Inseln haben auch eine ganz tolle Nationalhymne, Sven.
Das verstehe ja sogar ich. Das ist auf Englisch.
Schön.
Mhm. Auf Fidschi, deshalb habe ich die Geschichte mitgebracht, hat sich auch noch was ereignet, was so bizarr ist. Und zwar hat, als er die Mannschaft von Fidschi trainiert hat und die haben dann auch relativ erfolgreich für ihre Verhältnisse Fußball gespielt. Und da war auf einmal im Training ein muskelbepackter Typ, den keiner so richtig kannte. Der konnte auch ein bisschen kicken und der wollte jetzt halt unbedingt damit mitmachen beim Training. Und dann hat der Gutendorf gesagt, ja, Kondition hast du, darfst du mitmachen. Und das war der Oberstleutnant Rabuka. Und der Oberstleutnant Rabuka machte also Konditionstraining und war bei in allen Disziplinen sozusagen der Beste außer am Ball. Und am Tag seiner Abreise, also als aus Fidschi wieder weg ist, hat dieser Oberstleutnant Rabuka den Putsch gegen den Machthaber angeführt und war danach der neue Chef von den Fidschi-Inseln.
Nein!
Ja, und darunter macht's der Rudi nicht. Und er ist, aber das kann er vielleicht am besten selbst erzählen, wie er da verabschiedet worden ist.
In Fidschi, als ich die Nationalmannschaft da trainiert habe und wir Neuseeland geschlagen haben, den Weltmeisterschaftsteilnehmer, war da mein Vertrag zu Ende, sind 600 Fidschianer mit mir zum Flughafen nach Nandi gezogen und haben gerufen, Rudi, come back and goodbye. Ein Erlebnis, wer erlebt das schon?
Come back and goodbye heißt übrigens auf Fidschianisch oder auf Fidschisch Bula Bula.
Bula Bula?
Bula Bula.
Ach.
Come back and goodbye.
Das ist vielleicht ein gutes Motto seines
für
Lebens.
Für sein Leben, ne?
Zwischenzeitlich war er übrigens noch bei Hertha BSC gewesen. Wollen wir jetzt nicht, das ist ja normal, das gehört ja da. Fidschi, da ist Hertha ist alles das Gleiche. Ja. Im Iran war er dann noch, in China wollte er sich für Olympia qualifizieren, hat nicht geklappt. Mauritius, dann Sunrise, Flag United, was auch immer, dann Zimbabwe und dann aber nochmal eine Station. Die war schon was Besonderes. Das war nämlich ein Land, ja, in dem die Hymne so klingt.
Ruanda, ne?
Das ist Ruanda, genau.
Und das war jetzt auch schon relativ spät in seiner Karriere und vorangegangen waren diese ja, bestialischen Massaker zwischen Hutu und Tutsi. Mhm. Und man spricht ja heute davon, dass mehr als 1 Million Menschen in diesem Bürgerkrieg ums Leben gekommen sind. Und Rudi Gutendorf kam also in dieses zutiefst zerrissene, kaputte Land und sollte nun ausgerechnet da eine Nationalmannschaft aufbauen. Und hat im Nachhinein immer gesagt, das sei eigentlich seine größte Leistung als Trainer gewesen, weil er es geschafft hat, diese beiden verfeindeten Völker zusammen auf den Sportplatz zu bekommen.
Und da habe ich dann eine Nationalmannschaft mit den Söhnen dieser Tutsis und Hutus zusammenstellen wollen. Auch eine Nation, die fußballerisch bedeutungslos ist. Aber das ist vielleicht mein größter Erfolg gewesen. Ich habe es verstanden, die zusammenzuschweißen und ihnen klarzumachen, nach dem Training, wenn wir am Lagerfeuer saßen, dass Rache überhaupt keine Zukunft hat, dass da nichts draus erwachsen kann.
Ja, dem ist eigentlich nicht mehr wirklich viel hinzuzufügen, finde ich.
Nee, sagte der Sohn eines Fahrschullehrers, Rudi Gutendorf, dessen Leben eine wilde Reise war. Durch alle möglichen Fußballvereine, aber auch, ich glaube, durch auch andere Bereiche des Lebens.
Er hat alles ausgekostet. Rudi Gutendorf
und die Frauen. Ich habe da noch eine Sequenz gehabt, war, ich glaube, Sport unter der Lupe bei ihm, da war er in Saarbrücken und stand am Spielfeldrand und vor ihm, 2 Meter vor ihm, also während des gesamten Spiels, und er gibt da seine Anweisungen in den 70er Jahren, saß dann eine Frau, eine junge Frau mit einer Kamera und knipste ihn die ganze Zeit, machte also Fotos von Rudi Gutendorf, der das sichtlich genoss, dass eine schöne Frau vor ihm sitzt und von ihm Bilder macht. Und dann wurde er dann gefragt, ja, was jetzt nach dem Spiel da passiert wäre.
Ja, das war ein süßes Mädchen, die hat sehr lange da vor mir
gesessen und fotografiert. Und ich habe, weil sie mir wirklich auch gefallen hat, zu ihr gesagt, dass ich gerne ein paar Kopien davon hätte, was sie nun fotografiert hat. Und ich würde sie dafür zum Abendessen einladen.
Ja, hast du denn für so etwas Zeit und Ruhe? Du warst doch engagiert für deine Mannschaft noch und noch.
Sicher, aber man, es ist vielleicht auch ein bisschen, um sich von diesen doch schmerzhaften Gedanken, gerade in Saarbrücken in diesem Spiel, wenn alles so auf der Kippe steht, ist es vielleicht so, wie man eben mal schreit, um frei zu werden auf einer anderen Ebene, mal etwas zu tun, einfach etwas zu tun, etwas zu machen.
Ja. Es schreit raus, diese, auch die Nachfrage von Rudi Michel, der weiß doch auch ganz genau, was er damit bezwecken will mit dieser Frage. Ja, Rudi Michel, er hat vom süßen Wein getrunken und dann trotzdem eine Frau
Rudi Gutendorf.
Geehelicht, Rudi Gutendorf. Und zwar eine, die mit 18 Jahren von ihm ein Autogramm haben wollte. Ich glaube, sie war 36 Jahre insgesamt jünger als er. Das war Marika. Und Marika wurde mal gefragt, auch zu diesem Altersunterschied und zum Leben mit dem etwas älter werdenden Rudi Gutendorf, was vielleicht auch ein bisschen ruhiger geworden ist.
Es sind natürlich manche Sachen, was mich auch so auf die Nerven geht, wo man wirklich sieht, doch, das ist doch der Altersunterschied.
Ja.
Aber ich muss sagen, der Rudi, der hat sich wirklich mir gegenüber wirklich sehr viel geändert und er gibt auch ihm vieles nach, weil er merkt eben, dass ich bin junger und ein bisschen anderes. Also ich muss sagen, also in dem Sinn haben wir nicht so viele Schwierigkeiten.
Ja, der alternde Rudi Gutendorf, der übrigens dann, seine letzte Station war dann, da war er knapp 80, Samoa, da trainierte er nochmal die U23. Mhm. Und danach hätte er wahrscheinlich weitergemacht. Ich habe dann noch so Artikel gelesen, wo er dann eben sich auch eingeschaltet hat in das aktuelle Geschäft. Und ja, ich glaube, der hätte auch noch mal in der Bundesliga was gemacht. Er wurde halt nicht mehr gefragt am Ende seines Lebens. Aber eigentlich selber fand er den Ruhestand fürchterlich, kaum auszuhalten.
Und er hat trotzdem, das finde ich ganz schön zusammengefasst, sein wildes Trainerleben. Er hat nämlich mal gesagt, ich habe in meinem Leben mehr gelernt, als ich gegeben habe. Und das ist, glaube ich, ganz schön zusammengefasst. Und ich finde, er hat vor allen Dingen ganz am Ende seines Lebens noch eine Idee formuliert, die ja an Aktualität kaum zu überbieten ist. Er hat nämlich sich gewünscht, dass er einen Job noch machen darf, den es eigentlich gar nicht gibt.
Das ist mein Traum noch, wenn die mal aufhören zu schießen in Israel und Palästina, da eine Nationalmannschaft zusammenzustellen. Oder ein FC Jerusalem zu gründen, wo eben Palästinenser und Israelis zusammen drin spielen.
Der Fußballlehrer Rudi Gutendorf, der Weltenbummler, der Kulturensucher, der
Lebenskünstler.
Ja, der Schürzenjäger.
Ja. Er passt nicht in eine Schublade.
Überhaupt nicht. Ein wirklich faszinierendes Leben, das, wie ich finde, unbedingt auch verfilmt gehört.
Yo, yo.
Also mit, ich finde, du könntest seine Geschichte, wenn du die Geschichte in Ruanda erzählst und dann mal mit Rückblenden arbeitest, könntest du die Geschichte von Rudi Gutendorf.
Ein Spektakel,
sicher. Könntest du durcherzählen, seine ersten Gehversuche in Botswana, die Geschichte in Meiderich, der Boss. Und dann
hätte diese, was von in 80 Tagen um die Welt dann.
Ja, es ist wirklich
ein Rausch. Ein Rausch, das Leben.
Ein ganz tolles Leben, das, glaube ich, hier in Deutschland immer mit so einem Ach-Ja-Gesicht
aus der Wahrnehmung. Ja, da hat er sich selber zu beigetragen, glaube ich auch.
Hat er auch, hat auf jeden Fall. Ja.
Du, er hat am Vulkankranz getanzt und er hat da sein Glück gefunden, definitiv. Es war mir ein Fest. Danke auch für den Titel, Die Welt ist ein Gutendorf. Das war unser Rudi Gutendorf, Jogo. Burkhard,
ja.
Wir haben jetzt wieder eine Woche und
kannst du irgendwas mit deiner Brille machen in der Zeit?
Naja, das ist jetzt hier wie in dieser Neuendorf-Movie wieder.
Furchtbar. Es ist wirklich furchtbar.
Wieso? Die ist blau. Furchtbar. Sie ist, kostet, sie ist, ich glaube, noch einfach, nicht mal einen Euro.
Also sie ist klein. Sie ist einfach so klein, dass ich Kopfschmerzen kriege, wenn ich dir zugucke.
Sie hilft aber beim Lesen.
Ach, da sind Brillen ja auch manchmal
sie
gemacht.
Sie hilft beim Lesen. Das ist ein Wahnsinn.
Ja.
Leute, nächste Woche wird es schwierig, interessant. Wir haben einen Titel rausgesucht, Black Box DDR. Der Ursprungsgedanke war eigentlich so, sich mal mit dem BFC zu unterhalten, also BFC Dynamo.
Das wolltest du.
Ja, also der so als Stasi-Club verschrieben und ist und vielleicht auch zu Recht, aber so ein genauerer Blick, wo kommt der eigentlich her und wie war das so in der DDR mit diesem Verein? Aber du hast gesagt, nee, lass uns das weiter aufmachen und wir reden einfach über eigentlich Oberliga-Fußball, über den DDR-Vereinsfußball und verschiedene Aspekte. Unsere DDR-Fortbildungsveranstaltung heißt einfach Blackbox DDR, oder?
Ich würde das genauso unterschreiben.
Ja. Bleibt uns gewogen. Wir haben den Club de Jugadores. Es
immer
war
noch.
Ja, also sagen wir so, ja, wir haben den Club de Jugadores und sagen wir so, nach dem Monat der Enthaltsamkeit ist jetzt, sagen wir so, wo es, wir es wieder erwähnen, tatsächlich weniger passiert. Ja. Jetzt weiß ich, ich bin ein bisschen ratlos.
Ja.
Also man muss eigentlich sagen, Leute, unterstützt Jogo Bonito. Ihr findet alle Modalitäten in den Shownotes.
Ihr wisst, wie es geht.
Ihr wisst, wie es geht, oder?
Ihr wisst, wie es geht und wenn ihr es könnt, dann macht es auch, da bin ich mir ganz sicher und
wir haben auch Shows in den Shownotes. Ja, wir haben zwei Auftritte, schon bald jetzt einen in
Dortmund.
Dortmund im Fußballmuseum am 16. April?
Nee.
11. April?
11. April.
11. April. Mhm. 11. April, das ist die Öffnungsveranstaltung, wir sollten das wissen, aber du bist ja auch immer hier mit gepacktem Koffer, fährst morgen zur Nationalmannschaft und so. 11. April geht's Richtung Europameisterschaft für uns.
Ja. Und dann Anfang Juni nochmal in der Zeche K, ich glaube 5. Juni, ne?
Ja, genau. Beide Ticket-Links findet ihr in den Shownotes. Es gab mal die Frage, wie finde ich die denn? Die findet ihr einfach, wenn ihr, egal wo ihr das hört, jetzt bei Apple, bei Spotify oder was weiß ich was, wenn ihr auf die Folge drauf geht und so ein bisschen runterscrollt, da kommt ihr zu den Infos. Und da danken wir auch allen Einzelnen mit vornamentlicher Nennung, die den Club de Jugadores hier unterstützen oder dem beitreten. Ja, das heißt, diesen Podcast unterstützen. Das war's für den Moment. Bis nächste Woche. Tschüss sagen, der Burkhard.
Der Sven natürlich auch.
Jogo Bonito. Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.